Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir diskutieren die Energiewende oft als Last, dabei übersehen wir das Wesentliche. Wir rasen gerade in ein Zeitalter des Energieüberflusses. Die Solarenergie hat weltweit längst gewonnen. Wir fangen gerade erst an zu begreifen, dass diese Technologie nicht Verzicht bedeutet, sondern fantastische Aussichten für unser Leben und unseren Wohlstand bietet. Mein heutiger Gast ist Autor und Speaker und lebt in Berlin. Er war rund 20 Jahre als freier Texter tätig und ist von 2019 bis 2024 Teil des Ensembles Volle Halle, die Show für neuen Mut mit bundesweit über 50 Auftritten unterwegs gewesen. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Deutsches Sonnenmärchen. Darin erzählt er die Geschichte der Photovoltaik nicht als trockene Technikabhandlung, sondern als spannende Reise. Er zeigt auf, warum diese Erfindung so fundamental ist, dass sie in einer Liga mit der Beherrschung des Feuers spielt und warum wir Deutschen oft die Einzigen sind, die das noch nicht so richtig realisiert haben. Da sprechen wir heute über den unaufhaltsamen Siegeszug der Photovoltaik. Wir schauen uns an, wie die Solarenergie von einer belächelten Nischentechnologie zur dominierenden Energiequelle des 21. Jahrhunderts wurde und warum die Kraft der Sonne weit mehr ist als nur Strom aus der Steckdose, nämlich der Schlüssel zu einem völlig neuen Energiezeitalter. Und zwar mit Michael Bukowski. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Ja, Klaus, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe ja im Vorgang dein Buch gelesen und hatte an vielen Stellen tatsächlich eigene Erinnerungen, die hochkamen, wo ich dachte, okay, ja, ich erinnere mich dran, so war das. Und ehrlicherweise, du holst da noch viel weiter aus. Und meine Eingangsfrage wäre, du schreibst das Buch ja aus Sicht eines Außerirdischen, der zu uns kommt, ich glaube im Jahr 1974, wenn ich es richtig im Kopf habe, und der dann einfach sich das mal anguckt. Wie bist du auf die Idee gekommen, aus dieser Perspektive das Buch zu schreiben?
Also wie ich genau auf die Idee gekommen bin, weiß ich gar nicht, aber ich hatte irgendwann die Idee und fand die Perspektive, also diese galaktische Perspektive, komplett angemessen für die Materie.
Komplett angemessen, ist auch gut. Aber sonst hast du nichts mit Außerirdischen zu tun, dass du irgendwie, keine Ahnung, Star Wars Fan bist oder irgendwie dich sonst damit beschäftigst oder so, das war reiner Zufall.
Nein, nicht reiner Zufall. Ich meine, das Genre sozusagen oder dieses dramaturgische Format ist ja keine neue Erfindung von mir. Das ist ja eben halt, wie du sagst, ne? Also diese klassische Perspektive eines neutralen Außenstehenden, der eben in dem Fall von sehr, sehr weit weg da drauf guckt. Das ist ja ein etabliertes Format, was aber eben halt immer wieder Spaß macht und also sich das zu beleuchten, wie sich das anfühlt für jemanden, der wirklich mit einem ganz anderen Maßstab da reingeht und eben halt nicht irgendwie über die deutsche Energiewende im Detail spricht, sondern sich einfach die Frage stellt, ja, wird denn diese Zivilisation die Kurve kriegen, die er hier seit 1974 sich angeguckt hat? Und für ihn ist das einfach, ich glaube, schreibe ich auch tatsächlich in dem Buch so an einer Stelle, man kann sich den Popcorn-Schnabulieren vorstellen, weil der halt einfach zu einer sehr spannenden Phase einer Zivilisation eintrifft und sich das einfach anguckt. Und natürlich, ganz neutral ist er jetzt zugegebenermaßen dann doch nicht, weil er ist natürlich schon Solar-Fan, ne? Klar, also Team Solar Ultras sozusagen. Und er berichtet halt eben oder er sieht sich das eben halt an aus der Perspektive der im ganzen Universum gültigen Sonnenregel, die da ganz einfach lautet, dass jede Zivilisation ab einem gewissen Entwicklungspunkt unweigerlich vor der Frage steht, wie läuft denn das jetzt hier mit unserer Energieversorgung und den Ressourcen? Und wenn man dann weiterhin eben Rohstoffe nutzen will, kommt man an die Grenzen, die sind uns ja nun geläufig und bekannt. Und dementsprechend lautet die Regel, Zivilisationen, die das nicht schaffen, die Energie ihres Sterns oder ihrer Sonne zu nutzen, die gehen unter. Ganz einfache Regel. So, und das wäre seine eigene Zivilisation, lässt er, das ist das Einzige, was er kurz durchblicken lässt. Das wäre seiner eigenen Zivilisation fast auch passiert.
Richtig. Das genau. Ist cool. Und wie bist du dem Thema auf die Schliche gekommen? Weil ich habe ja gerade in der Anmoderation gesagt, du hast davor ja auch spannende Sachen gemacht, aber bist jetzt ja nicht seit 20 Jahren Energiewirtschaftler. Hast du da Bekannte, die dich darauf hingewiesen haben? Hattest du da irgendwie so einen Moment? Ich habe auch im Vorgespräch hattest du ja, oder nicht im Vorgespräch, in der Vorab-Umfrage hattest du geschrieben, dass du mal so einen Moment in deinem Garten hattest mit einer Hummel. Hängt das damit zusammen oder wo ist die Brücke gebaut worden zum Thema bei dir?
Die Hummel ist erst später dazu gekommen. Ich hatte mich ja während der Zeit mit Volle Halle, von der du ja gesprochen hast, da hatte ich unter anderem immer das Thema erneuerbare Energien auf dem Tisch. Und ich habe sehr oft und gerne auch immer wieder zum Beispiel die Geschichte vom Rhein-Hunsrück mit einem ehemaligen Landrat AD, einem CDU-Politiker, der da in den 90er Jahren in diesem Landkreis die Energiewende angeschoben hat. Ein CDU-Politiker wohlgemerkt, ja. Und er hat das durchgezogen. Und dieser kleine Landkreis, den auch kaum einer kennt, oder die Geschichte, die erstaunlich unbekannt ist, der ist, was sind die? Die produzieren das Vierfache an Strom, was sie verbrauchen, und sind seit x Jahren bilanziell klimaneutral. Wahnsinn, ja. Und das hat halt ein CDU-Politiker angeschoben. Und das war bei voller Halle immer mein Thema, Erneuerbare, aber eben halt ganz allgemein. So, und jetzt hat es sich, ist es zu diesem Buch ganz einfach so gekommen, dass ich im Jahr 2000, im April 23, war ich auf einer spontan organisierten Atomausstiegsparty, weil da wurde ja jede letzte Meile abgeschaltet, ne?
Ja, richtig.
Da haben sich natürlich auch diverse Solarleute versammelt und haben letztendlich ihren finalen Sieg gefeiert über die Kernkraft. Und da sprach mich eben halt ein Solarpionier an, namens Karl-Heinz Remmers, der auch selber schon seit den 90ern dabei ist oder so. Und dann kam es eben halt zu einem klassischen Partygespräch, was so aussah, dass er sagte, na ja, man müsste mal ein Buch schreiben über die erstaunliche deutsche Solargeschichte. Das ist halt der Klassiker, ne? Das kennen wir alle, man müsste mal, also ich müsste jetzt mal wirklich mal ein Buch schreiben über das hier. Und der lief mit dem Gedanken halt schon lange durch die Gegend, und ich meinte halt, sagen wir mal, mäßig euphorisiert, na ja, Erneuerbare sind ja sowieso immer gut, klar, kann man ein Buch drüber schreiben. Und der meinte halt, Solar ist was anderes. Und das habe ich nicht verstanden, aber damit bin ich losgelaufen. Also damit hat er mich quasi auf die Reise geschickt, ne?
Weil die Solarenergie ja schon, ich sag mal, die längere Geschichte hat. Natürlich jetzt, wenn wir jetzt an keine Ahnung, Wasserkraft denken oder so, das gibt es schon noch ein paar Jahrzehnte davor, keine Frage. Aber, wobei, nee, wann war denn der Windpionier, der Hauk oder wie der hieß? Der war ja auch schon in den 1950ern. Also insofern hat es wahrscheinlich eine ähnlich lange Geschichte tatsächlich wie die Windenergie. Aber gefühlt, auch wenn ich Norddeutscher bin, habe ich den Eindruck gewonnen, dass es mehr, ich sag mal, über Deutschland verteilte Menschen gab, die beim Thema Solarenergie schon sehr frühzeitig den Ball aufgenommen haben.
Über ganz Deutschland verteilt und eigentlich auch über alle Geschichten, über alle Schichten der Gesellschaft verteilt, weil es waren ganz, ganz unterschiedliche Leute, erstaunlicherweise, ne? Also wir haben sehr viele, wir haben so Hippie-Ingenieure, die in Berlin, Kreuzberg, Hinterhof, Ende der 70er Jahre, so Ökos, so Alternative halt, ne? Die sich da so zu sozialistischen Kollektiven zusammengefusselt haben und sich Wuseltronik nannten zum Beispiel. Das ist aber nur ein Part. Es gab genauso renommierte Physiker, zum Beispiel Adolf Götzberger, der das Fraunhofer ISE in Freiburg gegründet hat, 1981 schon. Ja. Es gab Tüftler und Bastler, es gab sogar konservative Landwirte, die relativ schnell die Photovoltaik für sich entdeckt haben. Also das ist unter anderem, deswegen ist diese Geschichte, finde ich, das auch so erstaunlich, dass eben also ganz unterschiedliche Leute über Jahrzehnte am selben Strang gezogen haben, die sonst wahrscheinlich keine Schnittmenge miteinander hatten. Oder eher im Gegenteil sogar, ne?
Ja, und wie bist du an die ganzen Informationen reingekommen? Hast du die Leute da besucht? Hast du da klassische Literaturrecherche gemacht? Hast du da, keine Ahnung, wie man da sonst die Storys, weil zum Beispiel nehmen wir das aus Berlin, da die Tüftler da war ja Rainer Lemoine einer von denen, die da genau, unterwegs waren. Ja. Bei dem Namen wurde ich auch hellhörig, weil in meinem aktuellen Forschungsinstitut das RLI, also das Institut, was ja nach ihm benannt worden ist, ein Unterauftragnehmer ist und ich die nie so greifen konnte, und er ist auch verstorben schon mittlerweile, wo der Name daherkommt. Und das fand ich total, also ich habe viele Sachen wiedergefunden, wo ich dachte, ah, okay, so ist das. Aber wie bist du da rangekommen? Also wie ging das?
Also im Prinzip ganz einfach. Also natürlich gibt es sehr viel Literatur. Ich habe auch einige vergriffene Bücher dazu organisiert. Aber das Entscheidende war tatsächlich mehr mit den Leuten direkt wirklich zu sprechen. Also ich habe sind um die 30 Solarpionieren, mit denen ich lange Gespräche geführt habe, die mir auch beim Buch geholfen haben. Also die viele von denen, also so mindestens ein Drittel oder so, die haben das so die ersten, wie man so sagt, Druckfahnen auch gelesen, und mit denen habe ich da nochmal deutlich drüber gesprochen, damit die Gewichtung nicht irgendwie aus den Fugen gerät, ne? Weil wenn man einen Zeitraum von einem halben Jahrhundert, das sind ja wirklich 50, 5 Jahrzehnte, ne? Und was da alles passiert ist, kann man ja niemals in ein 200-seitiges Buch irgendwie pressen. Also, und wir wollten ja auch keine Chronik schreiben, wie du am Anfang gesagt hast, es soll ja ein unterhaltsames Sachbuch sein, ne? Ja. Also habe ich mit den Leuten so auch unter anderem ausloten können, wie wir die Gewichtung so setzen, dass das ungefähr im Großen und Ganzen so passt, dass niemand schreiend davonrennt von denen und sagt, alles falsch, ne? Und genau, und ich habe dann mit den Leuten, also der eine ist schon, ist auch eine Legende in der Branche, der ist schon wirklich seit den 70ern dabei, der ist jetzt über 80 inzwischen und ist immer noch einigermaßen rüstig, und das war halt sehr spannend, mit den Leuten zu sprechen, was die alles, also ist klar, dass da ein großes Nähkästchen aufgeht, wenn mir 30 Leute erzählen, was sie im Laufe von 50 Jahren gemacht haben und wie es dazu kommen konnte, dass es dann sowohl technologisch als auch politisch eine Erfolgsgeschichte wurde.
Wobei es ja auch spannend ist, ich habe ja auch gelesen, 1954 wurde ja die PV-Zelle erfunden, aber in den USA, praktisch im Weltall, um sie dann nutzen zu können. Das ist ja eigentlich genau andersrum. Normalerweise ist ja das Patent immer in Deutschland, also wir haben wieder irgendwas erfunden, MP3 oder sonst was, und die Amis machen das Ding groß. Genau. Warum war es da andersrum? Was glaubst du, nachdem du die Gespräche geführt hast, dass zumindest phasenweise wir da mal das Ding haben groß werden lassen? Wir sprechen gleich auch noch ab 2012, was da passiert ist. Aber warum haben wir das auf die Kette bekommen, Ende der 80er, in den 90er Jahren?
Also der Absturz unserer Solarindustrie ist, hat im Prinzip das historische Vorbild der USA. Die haben sich auch die eigene Solarbranche komplett abgeschossen. Also wie du sagst, die waren teilweise schon sehr weit. Und dann gab es, ich will gar nicht versuchen, da ins Detail zu gehen, aber es gab eben halt auch Förderprogramme. Und ich glaube, also spätestens mit Reagan war es, glaube ich, dass der das alles zusammengestrichen hat. Und dann war da einfach Feierabend in den USA.
Okay, Reagan war Anfang der 80er, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? So Pi mal Daumen.
So spätestens, ja. Genau, das müsste hinkommen. Genau. Das heißt, die haben dann in den USA das geschafft, was wir dann später auch geschafft haben, aber nur vor uns. So dass wir halt hier die Gelegenheit hatten, das Ganze nochmal in die Hand zu nehmen. Und warum das deine Frage war ja, warum das eine Erfolgsgeschichte werden konnte.
Ja, genau,
konnte.
Warum wir es hinbekommen. Also das war ja schon der erste Teil der Antwort. Das heißt, wir waren gar nicht die Ersten, sondern das Buch hätte man in den 90er Jahren wahrscheinlich auch über die USA schreiben können. Die hatten da auch schon wahrscheinlich ihre 30 Solarpioniere und selbes Muster. Ja. Reagan hat die demontiert, mehr oder weniger.
Also wenn Reagan das nicht zusammengeschossen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich heute ein Buch geschrieben mit dem Titel Amerikanische Sonnenmilch.
Ja.
Könnte schon sein.
Ja. Das ist aber auch schon, wenn man sich das überlegt, dramatisch, dass im Grunde diese Rahmenbedingungen über den Erfolg einer Industrie so extrem entscheiden, weil man denkt ja immer, keine Ahnung, nehmen wir mal den Beispiel auch ein US-Mensch, der Ford, der hat ja im Grunde da mit der Fließbandfertigung und Autos und sowas erfunden und das hat ja dann echt lange funktioniert, aber das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn der zu der Zeit in, keine Ahnung, wie es in Russland gewesen wäre, wenn das da ausprobiert hätte, da wäre es dann nichts geworden. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind anscheinend für so etwas unfassbar wichtig.
Absolut, ja. Also beides gleichzeitig. Ne? Einmal die rein technologische Entwicklung, aber die muss ja auch in den Markt gebracht werden. Und vor allen Dingen geht es in dem Fall ja auch darum, dass eine wirklich noch neue Technologie in Anführungszeichen, in einen Markt gedrängt werden soll, der ja keiner ist. Ich meine, unser Energiesystem, wir haben zwar einen Strommarkt und sowas, ne? Aber wir haben ja hier keinen freien Markt in Form von Energie, wo sich dann das bessere Produkt durchsetzt. Das ist ja hängt extrem wesentlich von den Rahmenbedingungen ab. Deswegen ist ja dieser ganz große Meilenstein logischerweise das EEG, das im April 2000, ja genau, 2000, am 1. April 2000 in Kraft trat und von dem viele dachten, das wäre hoffentlich wirklich ein April-Scherz. Das ist natürlich politisch dann ein Meilenstein. Und der ist auch insofern interessant, als dass diese Prinzipien des EEG, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, die reichen aber von so 60 bis 100 Länder auf der Welt, die Prinzipien des EEG für sich übernommen haben. Das heißt, dieser Meilenstein politisch zusammen mit der technologischen Entwicklung hat das eigentlich erst möglich gemacht, dass das in so großem Stil skalieren konnte, wie man es heute nennt. Ne?
Ja. Naja, es war ja auch beim Stadtwerk, nee, der ist der Super Impact Day, der Hans-Josef Felder, ich weiß nicht, hast du seinen Vortrag gehört am
Mittwoch? Den habe ich nicht, also ich lese sehr viel von ihm und habe ja, der war auch einer von meinen Kandidaten, mit denen ich ausführlich über das Buch gesprochen habe oder der mir auch seine Geschichte erzählt hat, ist ja klar. Ja. Also weil der war ja, ist ja einer der Co-Väter und Mütter vom EEG, wie man so sagt. Ne?
Richtig.
Ja, aber seinen Vortrag habe ich jetzt verpasst. Wie war der?
Ja, der war gut und was mir gerade aber dazu einfiel, war tatsächlich, dass das EEG eins der ganz wenigen Gesetze war, die nicht durch die Regierung eingebracht worden ist in den Bundestag, also in die Legislative, sondern aus der Mitte des Bundestags heraus entstanden ist, dass praktisch unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Parteien gesagt haben, da brauchen wir was, weil der Vorläufer war ja das Stromeinspeisegesetz, was ja auch, fand ich auch spannend, in deinem Buch drin stand, dass ja aus der CSU diese Idee kam, dass man da was braucht, um praktisch dafür die Wasserkraft irgendeine Vergütung zu haben, wo dann im Windschatten anscheinend die Wind- und Solarenergie natürlich wieder mit wunderbar reinkam. Ja. Und Hans-Josef erzählt hatte, dass sie ja in seinem Heimatort, ich habe es vergessen, wo er herkam.
Hammelburg,
genau. 2 Mark Einspeisevergütung einfach festgesetzt haben und es anscheinend noch ein paar weitere Kommunen gab und deswegen so. Halt im Rahmen des EEGs das mal sortiert werden sollte, dass es in Hammelburg es 2 Mark gibt, woanders gibt es 2,50 Euro und irgendwo gab es nur 1,80 Mark oder sowas. Dass es halt deswegen tatsächlich zusammengebracht werden musste und tatsächlich das EEG einfach parteiübergreifend von den Machern damals entwickelt worden ist, fand ich total spannend. Aber du sagst, dass tatsächlich das EEG diese Vorwärtsbeschleunigung gebracht hat. Warum hat das Stromeinspeisegesetz alleine nicht gereicht? Weil da war ja im Grunde auch schon viel geregelt. Da wurde ja auch gesagt, Mensch, die Einspeisevergütung gibt es. Ich weiß nicht, ob es den Einspeisevorrang schon gab. Das muss ich zugeben, weiß ich nicht mehr. Warum war das EEG dann so wichtig tatsächlich in der Ablösung dieses Vorgängergesetzes?
Ui, na, da fragst du mich jetzt tatsächlich, erwischte mich wirklich ein bisschen auf falschem Fuß. So ganz genau kann ich dir nicht sagen. Also nur zum EEG kann man halt sagen, dass das im großen Stil zum ersten Mal systematisch und strukturell gesagt hat, wir haben jetzt hier Vorfahrt für Erneuerbare in unserem Stromsystem mit der entsprechenden Vergütung. Ne? Das war in der, wie das genau mit dem Stromeinspeisegesetz war, warum das dann auslief oder das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau.
Also hat keiner erzählt von deinen 30 Interviewgästen, weil ich hätte gedacht, das sei für die irgendwie damals ein entscheidender Moment gewesen, aber anscheinend war das nur logisch, dass es dann irgendwie abgelöst wird.
Ja, das ich glaube, es musste einfach in größerem Stil angefasst werden, um das wirklich voranzubringen in dem Ausmaß, ne? Lustigerweise war es ein CSU und ein Grünen Politiker, die sich in Bayern zusammengetan hatten und zusammengearbeitet hatten. Sowas gibt es auch.
Ja, vor allem zu der Zeit. Also genau. Das war ja dann zwischenzeitlich vielleicht nochmal irgendwie besser vorstellbar, aber 90er Jahre, da waren, glaube ich, die Gräben noch ein bisschen tiefer zwischen den Parteien, als sie vielleicht heute sind. Hattest du die Geschichte zu Hummel jetzt eigentlich erzählt oder habe ich das vergessen, die im Garten
die
war?
Die Geschichte zu Hummel habe ich nicht erzählt. Ich frage mich nur aber gerade selber, ich habe das ja tatsächlich geschrieben bei dir in den Fragen zu unserem Podcast, den wir jetzt hier gerade halten. Ich überlege gerade, wie komme ich denn daran? Also die Geschichte von der Hummel kann ich erzählen, die ist durchaus niedlich. Die habe ich auch bei Volle Halle auf der Bühne gehabt, in der letzten Version unserer Show. Die war nämlich so, dass wir mal im Garten waren und haben da im Oktober, haben wir eine bestimmte Pflanze, eine Malve, haben wir geerntet, weil wir wollten damit irgendwas mit Naturfarben und so veranstalten. Ne? Mhm. Und dann saßen wir da und haben diese Malven verarbeitet und diese Blüten irgendwie abgezupft oder sowas. Und dann habe ich eine Hummel entdeckt, die immer in gerader Linie von uns weg und auf uns zugeflogen ist. Hin und her, in gerader Linie. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Hummel so fliegen sehen. Machen die normalerweise auch nicht. Ne? Die fliegen immer so. Und da dachte ich, okay, das ist sehr, sehr eindeutig, dass die Hummel gerade mit uns kommuniziert, beziehungsweise dass die Hummel uns gerade ganz klar sagt, dass sie überhaupt nicht einverstanden ist, dass wir hier gerade ihr Buffet abgeräumt haben.
Okay.
So. Und meine Pointe, oder was ist Pointe, also mein Schluss daraus war, dass ich bei Volle Halle am Ende der Show dann auch gesagt habe, also ich habe mit der Hummel angefangen und dann habe ich gesagt, unter anderem mache ich das auch deswegen hier, weil es gibt da so eine Hummel und der bin ich noch was schuldig. Jetzt weiß ich aber, also der Zusammenhang zwischen der Hummel und meinem Buch zum Thema Solarenergie ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber im weitesten Sinne geht es darum, dass ich das natürlich auch aus einem großen idealistischen Impuls super gerne schreibe, dieses Buch und auch sehr gerne davon erzähle und damit auch jetzt auf Tour gehe mit Lesungen und Vorträgen, weil diese Geschichte einfach, weil auch noch dazu kommt, dass, wie du, glaube ich, eingangs gesagt hast, dass diese erstaunliche deutsche Wirtschaftswundergeschichte der Solarindustrie, die ist hierzulande wenig bekannt. Also was alle wissen ist, ja klar, die Solarindustrie ist dann irgendwie den Bach runtergegangen oder den Bach runtergegangen worden wahlweise, ne? 2011, 12. Aber was da eigentlich vorher für eine sensationelle Geschichte stattgefunden hat, weiß ja kaum jemand oder wirklich nicht so viele.
Ja, aber lass uns da nochmal reingehen, weil für mich ist das ja auch klar gewesen, in Anführungszeichen. Was hat da vor allem so zwischen 2006 und 2011 ungefähr stattgefunden? Beschreib das nochmal.
Naja, also das EEG hat dafür gesorgt, dass diese Technologie, also nicht nur Solar, auch Wind und anderes, dass die eben halt wirklich sich so flächendeckend verbreiten konnten, wie wir das jetzt heute nochmal mit einem Zusatzturbo sehen. Und dass wir, du hast ja vorhin von Rainer Lemoyne gesprochen, dass wir zum Beispiel im Jahr 2006 hatten wir ein Unternehmen unter anderem namens Q-Cells. Es gab ja das Solar Valley bei Bitterfeld in der ehemaligen Industrieregion der DDR, beziehungsweise schon zu Kaiserzeiten. Und da gab es eben unter anderem auch das Unternehmen Q-Cells. Das war der Weltmarktführer für Solarzellenproduktion, tausende Mitarbeiter, milliardenschwer und so weiter. Und der kleine Witz daran ist, wer hat wohl dieses Q-Sales aufgezogen? Genau, Team Wuseltronik, also die alten Hippie-Ingenieure waren das, ne? Und plötzlich hast du dort einen riesengroßen Konzern. 2006 ist dann auch, wie du vorhin angedeutet hast, leider schon Rainer Lemoyne sehr frühzeitig verstorben. Der hat den Zenit gar nicht mehr miterlebt. Und das war halt eine Riesenindustrie, die hier entstanden ist. Es gibt ja diese Schätzungen davon, dass der Absturz es mit sich gebracht hat, dann so 2000, wie gesagt, 2011, 12, dass ungefähr, man schätzt so zwischen 50 und 100.000 Arbeitsplätzen und nicht irgendwelchen Arbeitsplätzen, sondern eben hochtechnologischen Zukunftsarbeitsplätzen, ne, weggefallen sind dadurch. Zum Glück haben die Chinesen übernommen, kann man sagen, würde ich es heute sagen. Sie haben auch dazu beigetragen, aber sie haben es zum Glück übernommen, ne?
Ich wollte gerade sagen, also wo ein Gedanke davor noch, ich habe ja damals, ich glaube 2007, 2008 oder so beim ZSW, also Zentrum für Sonnen- und Gewässerstoffforschung Baden-Württemberg gearbeitet in Stuttgart, und da haben wir ja immer die Arbeitsplatzeffekte untersucht, wie viele im erneuerbaren Bereich arbeiten. Ich kann mich an das T-Shirt erinnern, es ist auch noch irgendwo oben als Gartent-T-Shirt unterwegs, da hatten wir glaube ich 170.000 oder 150.000, entweder 175.000 oder 157.000 Arbeitsplätze schon 2008 gehabt. Das heißt, bevor Q-Sales wahrscheinlich so richtig angezogen hat, bevor, keine Ahnung, First Solar war ja auch so, noch so ein Name, den ich gut erinnere, da nochmal nachgelegt hat. Das heißt, wir waren sicherlich im ordentlichen mittleren sechsstelligen Bereich bei den Arbeitsplätzen. Und dann ist das passiert, was wir heute so als Altmaier-Delle bezeichnen, dass im Grunde da so ein paar politische Rahmenbedingungen sich geändert haben, der heimische Markt weggebrochen ist und dann hatten die auf einmal keinen Halt mehr. Aber die Frage ist, warum, und das ist wirklich eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst, an vielen Stellen brauchen wir den einheimischen Markt gar nicht. Wir sind ja Exportweltmeister und exportieren ja alles in alle Welt. Warum war das bei der Solarenergie so entscheidend und auch am Ende so genickbrechend, sag ich mal, dass der heimische Markt weggebrochen ist?
Ich weiß nicht, ob das so genickbrechend war. Also ich meine, ja, natürlich, ein Sargnagel war es selbstverständlich, aber es gibt ja eine ganz andere Aussicht, die darin besteht, dass selbst wenn wir politisch nicht eben halt die falsche, wie ich es nennen würde, die falsche Entscheidung getroffen hätten, diese Industrie, diese junge, aufstrebende Industrie abzuwürgen, selbst dann hätten wir die wahrscheinlich in Deutschland nicht halten können. Das sagt auch zum Beispiel Hans-Josef Fell. Der hat zum Beispiel auch mir erzählt, dass er kurz nachdem das EEG in Kraft trat, ja, da kam eine hochrangige chinesische Delegation aus Peking hierher nach Berlin und die haben mit dem Herrn Scheer da gesessen, also dem Hermann Scheer, der ist ja auch einer der bekannten Galionsfiguren sozusagen. Mit Scheer und Fell saßen die da und haben die komplett stundenlang ausgefragt, wie genau dieses EEG funktioniert und so weiter, ne? Und Hans-Josef meinte irgendwie, er hatte in dem Moment gar nicht auf Anhieb verstanden, was da eigentlich gerade passiert. Und was da passiert, das ist ganz einfach. Die Chinesen haben sich das sehr genau angesehen und haben festgestellt, ja, das ist der Weg, den gehen wir jetzt. Und die haben halt von Anfang an ganz groß gedacht. Mhm. Ja, die haben halt riesige Hallen da aufgebaut, die am Anfang komplett leer waren. Und hier irgendwelche Solarpioniere, die da vor Ort zu Besuch waren, haben sich das angesehen und gedacht, okay, wir müssen uns hier wirklich warm anziehen. Und dann haben wir ja in Deutschland ja auch die Maschinen gebaut und gerne auch verkauft und gerne auch an die Chinesen exportiert, ne? Also das heißt, da gab es ja auch einen Markt dafür. Also mir scheint das so nach dem, was ich jetzt gelesen und gehört habe, dass selbst wenn hier die falsche Weichenstellung getätigt worden wäre, dass die Chinesen hätten das wahrscheinlich früher oder später auch übernommen.
Okay, weil sie einfach mit einem anderen Skalierungsansatz von vornherein rangegangen sind und gesagt haben, okay, alles, was ihr habt, ist nett und wir bauen es 100-mal so groß.
Absolut, genau. Weil es scheint halt so, dass die Chinesen sehr früh erkannt haben, dass es eben halt eine Frage der nationalen Sicherheit ist, die Energieunabhängigkeit, die daraus folgt. Und wir kennen das Spiel ja inzwischen zu Genüge, sollte man meinen. Ich meine, wir hatten die größte Energiekrise seit dem Zweiten Weltkrieg, als 2022, 2023 Putin, Ukraine, Nord Stream fliegen in die Luft, bla bla bla, ne, ist ja alles bekannt. Meiner Meinung nach sollte es eigentlich langsam mal bekannt genug sein, dass wir den Fehler nicht nochmal machen, aber jetzt sitzen wir da und Donald Trump will, dass die EU ihm für 750 Milliarden Dollar Öl und Gas abkauft, ne?
Ja, habe ich auch gehört, die Zahl fand ich auch spannend. Und
Naja, und die Chinesen haben halt ganz klar gesagt, wir sind ein Importland, also außer Kohle haben die ja, genau wie Deutschland, die haben ja auch kein Öl und kein Gasvorkommen und die haben eben sehr früh gesagt, das ist eine strategische Entscheidung, die wir hier treffen müssen. Mhm. Ja. Und die sich auch wirklich lohnt, also auch wenn man natürlich, auch wenn es nach wie vor völlig nachvollziehbarerweise sehr viele Leute gibt, die dem hinterher trauern, was wir hier mal hatten, ja. Aber das Ergebnis ist ja jetzt, und das ist für mich das Entscheidende daran, ob nun in Deutschland, wie viel, also wie auch immer, der globale Bogen, den finde ich sehr spannend. Also wie die Entwicklung momentan weltweit stattfindet. Ne? Wir haben ja so eine Art, könnte man sagen, so eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Elektrowelt versus Petrowelt, ne? Oder Staaten. Das ist ja grassiert ja gerade. Und das ist ja auch eine Sache, die in unserem, sagen wir mal, medialen Mainstream-Öffentlichkeit überhaupt nicht widergespiegelt wird, was hier gerade für eine, ich nenne es mal, industrielle Revolution auf Speed gerade stattfindet in dieser Welt, ne?
Ja, wobei ich es sehr spannend finde, dass du es als Rennen bezeichnest. In meiner Wahrnehmung gibt es einen, der im Sprint unterwegs ist und ein anderer ihm im Weg steht. Und ich würde das gar nicht als Rennen bezeichnen, sondern es gibt ein Gerangel, würde ich
Ja.
sagen. Oder ich muss zugeben, dieses Peak Oil, also das Jahr, wo wir am meisten Öl verbraucht haben, ich weiß gar nicht, mit Sicherheit kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht in der Zukunft liegt, sondern dass wir das irgendwie schon erreicht haben. Zumindest mit dem, was ich wahrgenommen habe, dass irgendwie zumindest in China und Indien ja die CO2-Emissionen schon wieder zurückgehen. Das sind nun mal die zwei größten Länder, die im Augenblick am meisten CO2 emittieren, neben den USA natürlich. Und es tatsächlich nur noch darum geht, möglichst lange da irgendwie die Stellung zu halten für die Fossilen. Und das machen sie natürlich erfolgreich, weil die Zahl war auch wieder beim SID. Bei einem Gewinn von 1 Billion Dollar im Jahr, sprich 3 Milliarden Dollar am Tag, kann man da
Genau.
einiges an Öffentlichkeitsarbeit machen, wenn man da der Meinung ist, dass man noch ein bisschen länger überleben möchte.
Genau, und die Maschinerie ist ja auch schon seit Jahrzehnten etabliert, ne? Also die ganze, ich nenne es mal wohlwollend, ganz vorsichtig, die Kommunikationsindustrie, die dazugehört, ne? Also du hast gerade zu Recht gesagt, ist das denn, oder gefragt, ist das denn überhaupt ein Rennen? Da gebe ich dir eigentlich völlig recht, dass es das eigentlich kein Rennen ist, vor allen Dingen, weil in dem Fall ja etwas passiert, wo man ja manchmal auch gerne etwas abschätzig darüber spricht. Der Markt hat sich ja längst entschieden weltweit. Also das ist ja eigentlich ist es, wenn es denn wirklich ein Rennen wäre, dann wäre es eigentlich längst entschieden. Nur dass die Frage ist, wie schlimm oder wie lange schafft es eben halt die fossile Industrie noch, wie lange schafft es jemand wie Donald Trump, eben halt möglichst noch viel Schaden anzurichten, ne?
Ja. Und ich habe es eingangs ja auch gesagt, du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass tatsächlich die Entwicklung der Solarenergie fast so wichtig ist wie das Beherrschen des Feuers. Geh da nochmal rein. Was ist das, was du glaubst, was am Ende dieser Entwicklung stehen wird? Du hast ja, oder ich habe in der Anmoderation schon das Thema Energieüberschuss erwähnt. Was glaubst du, was werden wir in den nächsten Jahren erleben?
Naja, also momentan sind wir noch dabei, dass der Bedarf, der Strombedarf insbesondere wächst, dass wir dadurch, dass wir ja gerade so eine Entwicklung haben wie KI, wird ja ein Rechenzentrum nach dem anderen gebaut und leider werden die auch nicht alle Solar und Wind befeuert, sondern ich glaube, da werden sogar eigens Gaskraftwerke gebaut dafür, was natürlich krass ist. Aber
Ja.
andererseits ist das exponentielle Wachstum, insbesondere in der Solarenergie, halt so unfassbar rasant und so dermaßen exponentiell. Ne? Es gibt ja, ich habe im Buch, glaube ich, die Zahl, dass jeden Tag weltweit so viel Solar neu zugebaut wird, nur neu, ja, wie zwei Atomkraftwerke leisten. Und die Zahl ist wahrscheinlich schon längst völlig veraltet.
Ja.
Das heißt, was dann die Perspektive ist, ist eben wirklich weltweiter Energiewohlstand. Ich habe im Buch eine Metapher mir ausgedacht dafür, man stelle sich mal vor, man würde in einer Welt leben, in der man Atemluft importieren müsste, ja. In der es in jedem Haus einen Atemlufttank gäbe und so weiter. Und es können aber natürlich Pipelines können in die Luft gehen, der Atemluftpreis kann schwanken, ja, der kann auch explodieren, plötzlich kann man sich Atemluft gar nicht mehr leisten und so weiter und so weiter. Und dann wird man plötzlich in einer Welt wach, in der Atemluft einfach überall da ist, für alle und jeden, überall auf der Welt, kostenlos. So, und das ist das, was wir eigentlich gerade erleben. Und aus diesem Energiewohlstand, und das finde ich selber die super krasse, spannende, mich wirklich umhauende Perspektive. Das geht ja nicht mehr dann nur um Energie, sondern wenn wir solche Mengen an Energie haben, die wir gar nicht verbrauchen können eigentlich, ja, also absehbar. Was kann man mit dieser Energie alles anstellen, was weit über Energie hinausgeht? Und da gibt es so unglaublich viele Entwicklungen und Nachrichten, dass ich deswegen vorhin auch gesagt habe, mir kommt das wie eine industrielle Revolution auf Speed vor, weil wenn man sich, also ich habe ja meinen LinkedIn-Algorithmus zum Beispiel inzwischen so erfolgreich auf mich konditioniert oder eher sich auf mich, wie auch immer, dass ich wahnsinnig viele von diesen guten Nachrichten da reingespült bekomme, ne? Und
Aha.
es gibt solche Entwicklungen, also mir kommt das so vor, als würde es, vor 10 Jahren gab es pro Tag tausenden Prototypen und heute sind es halt 10.000. Und ich kann jetzt nur spekulieren, was wann wie soweit sein wird, aber Also wir werden mit dieser, im Idealfall, mit dieser überschüssigen Energie werden wir, also nicht nur alle Sektoren, das ist ja eh klar, wie Verkehr wird sowieso elektrifiziert, das ist ja logisch, ne? Aber es gibt eben halt, also die Industrie, Landwirtschaft und es gibt noch ganz andere Geschichten, wie man renaturieren kann, wie man zum Beispiel aus Wüsten, das passiert in China gerade, zufälligerweise, ne? Also in China zum Beispiel, in der Wüste Gobi oder auf einem tibetanischen Hochplateau oder so, da bauen die halt unfassbar große Gigasolarkraftwerke. Und plötzlich wächst da wieder was unter den Solarmodulen in der Wüste. Also das nur als ein kleines Beispiel, ne? Und auch das
Und ohne,
Thema.
dass sie da viel für machen müssen, richtig? Also das heißt, nur durch den Schatten und durch das
Genau.
Kondenswasser, das ist auch Kondenswasser, also das Wasser, was sich ja nachts sammelt, was dann runtertropft, fängt das Leben wieder an. Habe ich das richtig verstanden? Die machen gar nichts ansonsten mit dem Boden, oder?
Nee, das ist einfach so ein schöner Nebeneffekt, ne?
Krass.
Ja, und es gibt inzwischen Ideen, wie, also kann man zum Beispiel, es gibt in Duisburg gibt es ein Startup, die machen Carbon Capture Systeme, ja, solarbasiert und stellen auch noch Wasserstoff her. Das ist ein Startup, von dem ich jetzt natürlich nicht beurteilen kann, ob die morgen früh eine weltweit einsatzfähige, bezahlbare Lösung haben. Aber wenn wir so viel Energie haben, vielleicht wird ja Carbon Capture bezahlbar, absehbar. Und nicht in 300 Jahren, sondern in diesem Jahrzehnt oder im nächsten. Also das sind Perspektiven. Es gibt Leute, die machen sich ernsthaft Gedanken darüber, ob man nicht die Sahara wieder begrünen kann. Oder es gibt Prototypen für Meerwasserentsalzung, solarbetriebene. Da so habe ich neulich irgendwo gesehen vom MIT. Da haben die so einen kleinen Getränkekasten großen solaren Meerwasserentsalzer gebaut. So, wir haben ja dieses kleine Wasserproblem inzwischen überall auf der Welt. Daraus resultieren ja ähnlich wie bei den fossilen Rohstoffen, daraus resultieren logischerweise Spannungen, wenn nicht Konflikte, wenn nicht Kriege, wenn nicht sogar Massenmigration, weil Leute ihre Heimat verlassen müssen wegen Wasserknappheiten, ne?
Ja.
Vielleicht ist das auch bald gelöst. Also das sind diese Momente, wo ich, wenn ich über die Aussichten nachdenke oder die entsprechenden Nachrichten lese, mich eben halt frage, wie weit wird dieser Energiewohlstand eben nicht nur ein Energiewohlstand sein, sondern auch ein zivilisatorischer Wohlstand, weil es so und so viele Konflikte und Kriege nicht mehr, also ich sage, ich rede nicht von heiler Welt, ja, nicht falsch verstehen, ich bin nicht naiv, aber
Warum
es
nicht? Also in meiner Welt ist das auch anstrebsam, würde ich sagen,
da
die heile
anstrebsam
Welt.
ist das auf jeden Fall, natürlich. Aber ich will nur nicht jetzt hier rumrennen und prognostizieren, dass wir morgen Friede, Freude, Eierkuchen haben. Das wäre ein bisschen übertrieben, ne? Aber es gibt ja, also fossile Energien spielen bei fast allen Kriegen mindestens mit eine Rolle. Das fällt einfach weg. Ich kann auch keine Politiker bestechen wegen irgendwas, was für alle im Überfluss vorhanden ist. Stichwort, ne? Diese ganze Desinformationsmaschinerie und so weiter. Also, wie soll das gehen? Das heißt, es fallen halt einfach sehr viele Gründe für Spannungen, für unverhältnismäßig hohen Reichtum, der sich auf einer Seite ansammelt und auf der anderen Seite fehlt. Das fällt alles, da fällt vieles weg. Und das ist einfach, das sind fast, also tolle Aussichten, würde ich sagen, ganz banal.
Ja.
Das gab es noch nie. Deswegen, genau, deine eigentliche Frage ursprünglich war ja deswegen, warum ich mir erlaube, einen so großen Vergleich zu ziehen, wie zu sagen, ha, das wird der nächste große Schritt nach der Beherrschung des Feuers. Weil das meiner Meinung nach wirklich ein Game Changer ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also tolle Beispiele, die du erwähnt hast. Ich habe mich auch gerade daran erinnert gefühlt. Ich habe vor bestimmt 3 oder 4 Jahren den Sven Gabojanski mal hier im Podcast gehabt. Der ist Zukunftsforscher und der hat damals gesagt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ehrlicherweise, wenn wir den Zustand der Energie, des Energieüberflusses haben, ist es eigentlich logisch, dass wir gar kein Geld mehr brauchen. Weil in dem Augenblick,
Okay.
wo wir alles mit der Energie ja machen können. Und du hast die verschiedenen Branchen angesprochen. Die Landwirtschaft wird revolutioniert, Verkehr sowieso, Heizen auch. Das heißt, wir haben auch sonstige Produktherstellung aus einer Energie, die halt einfach, wenn sie im Überfluss da ist, nichts mehr kostet, sodass die Produkte am Ende womöglich auch nichts mehr kosten. Und die These hat er begründet dadurch, dass in allen Zukunfts Science-Fiction-Romanen, wie auch immer, da ist keine Rede mehr von Geld. Da ist einfach Energie im Überfluss da und das Thema Geldsystem hat sich aufgelöst. Und ich glaube, das könnte wieder was sein, was natürlich den Beharrungskräften nicht gefallen könnte, weil die wahrscheinlich ein veritables Interesse daran haben, dass es irgendwo weiterhin Knappheiten gibt und die womöglich auch geschürt werden, dadurch, dass die Ressourcen dann ich sag mal, knapp gehalten werden. Ja, das stimmt. Das ist.
Die Perspektive, die kannte ich noch nicht mit dem Geld. Finde ich ganz interessant. Also du hast ja jetzt auch von der Zahl gesprochen, von den 3 Milliarden Gewinn pro Tag, den die
Ja.
fossile Industrie weltweit macht. Es ist ja auch unter anderem so, dass fast immer in den Ländern mit diesen, die eben halt hohe Rohstoffvorkommen haben, in diesen Ländern fast immer ist ja auch der dadurch erwirtschaftete Reichtum sehr ungleich verteilt. Ja, also es ist einmal weltweit ungleich verteilt, weil es eben halt weil es eben halt Saudi-Arabien gibt und die USA mit eben sehr viel Vorkommen, aber die Verteilung innerhalb dieser Länder ist ja auch nicht ausgewogen. Also ganz und gar nicht.
Das stimmt, das ist richtig. In welchen Ländern ist es denn gut ausgewogen und verteilt, wenn ich jetzt mal ganz doof
Na,
frage?
ich denke mal, Norwegen würde mir da als erstes einfallen, ne?
Ja, aber auch
Das.
spannend ist ja auch wiederum ein Land, was den Reichtum ja auch mit fossilen Energieträgern, mit Erdgas vor allem hinbekommen hat. Und die haben es aber einfach dann nicht in Anführungszeichen machtgierig verteilt oder konzentriert, sondern gesagt, okay, wir machen hier einen Staatsfonds, soll uns allen gut gehen. Und die
Ja.
haben ja die Kurve bekommen. Warum haben die das anders hinbekommen als die anderen, frage ich mich jetzt mal. Aber das war wahrscheinlich kein Ding, was du mit den 30 Interviewpartnern besprochen hast, zufällig, oder?
Nee, also darüber gar nicht, aber da kann ich auch eigentlich nur sagen, dass mir spontan einfällt, naja, es ist halt eine Demokratie, eine funktionierende in Norwegen. Also, ich meine, Saudi-Arabien etc., das ist ja auch irgendwie mindestens eine Korrelation, wenn es vielleicht ist es auch einfach nur ein Zufall, glaube ich aber nicht ganz. Ich meine, es sind ja die Länder mit den größten Rohstoffvorkommen sind ja fast alles autoritäre Regimes, ne?
Ja.
Und dass Norwegen mit einem Wohlfahrtsstaat, wie du sagst, den man sich dann eben entsprechend leisten kann, wenn man so viel Erdgas verkauft hat, dass die als Demokratie das Ganze einigermaßen kompatibel in der Gesellschaft verteilen, ist, würde sagen, da fällt mir nur ein, das müsste an der Demokratie liegen, oder? Aber das kann
Ja.
ich nicht beantworten, glaube ich.
Ja.
Ja.
Spannend.
Aber was mir noch einfällt dazu zum Beispiel, um dem Thema noch eine kleine andere Kurve zu geben, wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Trump angucken in den USA, der ja bekanntermaßen Drill Baby Drill schreit. Er sagt, die Klimakrise sei der größte Hoax seit Menschengedenken, tralala und so weiter, und der uns eben halt gerade erpresst, also uns, die EU. Wenn man sich das anguckt, und die amerikanischen Präsidenten werden ja seit Jahrzehnten immer als jeweils der mächtigste Mann der Welt gehandelt, ne? Wenn Donald Trump der mächtigste Mann der Welt ist und also er richtet natürlich großen Schaden an, weil er hat ja einige Projekte gestoppt, irgendwie Windkraft, Offshore hat er platt gemacht und so weiter. Er richtet großen Schaden an, keine Frage. Aber nicht so viel, wie er möchte. Also selbst in Texas, dem Ölland schlechthin da in den USA, ne, selbst da lässt sich Solar und Wind nicht aufhalten. Und das kann nicht mal Donald Trump aufhalten. Und wenn der mächtigste Mann der Welt das nicht aufhalten kann, dann folgt daraus ja unvermeidlich die Frage, wie mächtig ist denn das, was er nicht aufhalten kann?
Noch mächtiger, ganz einfach.
Eben. Und das ist doch eine geile Nachricht, oder?
Ja, also die USA sind ja an manchen Stellen gerade im europäischen Strommarkt ein Stück weit voraus. Ich habe gerade vor 2 Wochen wieder drauf geguckt, die haben ja ein sehr heterogenes Preissystem. Also in Deutschland haben wir ja immer diesen einen Preis, der im Grunde für alle gleich ist. Und in den USA gibt es ja für jeden Netzknotenpunkt einen einzelnen Preis. Und das führt natürlich dazu, wenn man halt irgendwo diese Engpässe sieht oder diese Preisunterschiede sieht, dass gerade in Texas, wo das Netz zugegebenermaßen sehr schwach auf der Brust ist, viele Windparks errichtet werden, viele Solarparks errichtet werden und die sich dann auch sehr schnell, zumindest nach meinem Kenntnisstand, rechnen. Und ja, ich gebe dir recht, da kann Washington oder der Präsident nichts gegen machen, weil sind selbst die USA hinreichend föderal
Ja.
aufgestellt und lassen die Bundesstaaten da einfach ihre Sachen machen, die gut und richtig sind.
Ja.
Das stimmt.
Also, genau, und die Diskussion gibt es ja bei uns auch, ne, ob wir eben verschiedene Preiszonen bräuchten in Deutschland.
Ja, aber was haben
Und
da deine Interviewpartner zugesagt? Das finde ich auch spannend, weil ich finde das gut, wenn es das gäbe. Was haben die gesagt? Habt
nee,
ihr darüber gesprochen?
also das war nicht das Thema bei denen. Ich habe das nur jetzt mitbekommen, dass das eine naheliegende Idee ist. Und ich habe halt letztes Jahr eben halt auch das Buch von Tim Mayer gelesen, ne? Also Strom, was ich sehr empfehlen kann für jemanden, für alle, die eben halt einmal sich gründlich durchinformieren lassen wollen, was da eigentlich los ist. Warum? Weil das ist ja auch so ein Drama der Geschichte, wenn wir jetzt über den weltweiten Energiewohlstand sprechen und davon, wie unfassbar günstig die Photovoltaik geworden ist, ne? Ist das korrekt, aber leider das große Problem, das kennst du ja auch, dass das bei uns preislich in der Steckdose zu Hause nicht ankommt oder bei den Unternehmen, weil das natürlich ganz andere Gründe hat, aber das
Ja.
natürlich Wasser auf die Mühlen der fossilen Desinformation ist zu sagen, ja, kennen wir ja, ne? Ja, die Erneuerbaren sind schuld und deswegen ist alles so furchtbar teuer und so. Das ist natürlich Quatsch, aber ein Drama. Deswegen finde ich zumindest spannend zu beobachten, ob diese Diskussion nicht nur eine Diskussion bleibt, sondern da sich tatsächlich was tut, weil es muss ja. Es ist ja entsetzlich, dass es nicht belohnt wird, wenn ich Erneuerbare ausbaue, sondern im Gegenteil sogar noch. Ne?
Ja. Wobei es kommt ja immer darauf an, wie man es macht. Also sobald die Netzentgelte mit drin sind und die ganzen Umlagen, wird es immer schwierig. Deswegen gibt es ja diesen Sport, den Eigenverbrauch zu optimieren. Dass im Grunde ja mit mehr und mehr auch selbst große Unternehmen sagen, okay, komm, wir bauen direkt neben unserem Werk jetzt hier
Ja.
einen Windpark oder die Freiflächen-Solaranlage auf, damit man die Netze umgeht. Und ich glaube, da müssen wir ran, dass wir wieder sagen, ich glaube, der Uwe Petersen hat das mal gesagt, es ist das gleiche Netzentgelt, ob ich jetzt 500 Meter durchs öffentliche Netz durchgehe, als wenn ich aus Freiburg bis nach Flensburg den Strom hochtransportiere. Ah, das muss man man mal hinterfragen, ob da wirklich die Netze gleichermaßen belastet werden, wenn man da
Ja.
irgendwie den, weiß ich nicht, 10.000-fachen Weg zurücklegt. Und da haben wir tatsächlich schon noch Themen. Und da glaube ich auch, dass da wir in den nächsten Jahren viel Veränderung sehen müssen, weil ansonsten kann das nicht funktionieren. Und vielleicht müssen wir auch mal, genau wie die Chinesen bei uns waren, wenn man nach Shanghai oder nach Peking oder sonst wo rüberfliegen und uns da informieren, wie die das mit den Netzentgelten machen, weil die bauen ja die HGÜ-Leitung, diese großen Trassen, 3.000, 4.000 Kilometer lang und transportieren das jetzt. Das kriege ich ja auch aus den Medien mit. Und vielleicht müssen wir den Spieß mal umdrehen, dass wir uns von unserem hohen Ross runterbewegen und sagen, okay, jetzt fangen wir mal an zu kopieren und das nachzumachen, weil das stört die Chinesen ja nicht, wenn wir in Deutschland jetzt das gleiche, womöglich Erfolgsmodell machen wie die, solange wir bei den demokratischen Strukturen uns vielleicht einigermaßen auf das besinnen, wie wir es haben und uns da nicht andere Sachen angucken. Lass uns am Ende, Michael, nochmal ein Stück weit in die Zukunft gucken. Du hast schon gerade dieses Bild aufgemacht, was alles möglich ist, wenn wir im Überfluss sind. Was glaubst du, was werden wir in den nächsten Jahren noch erleben? Wir haben natürlich jetzt eine andere Regierung, haben vielleicht etwas andere Ausgangsvoraussetzungen mit Blick auf die Solarenergie, wie vielleicht noch unter der Ampelregierung. Was glaubst du, was in den nächsten Jahren da passieren wird?
Also ganz allgemein weltweit, bei uns in Deutschland, oder in welche Richtung denkst
Eher
du?
erstmal Deutschland, würde ich behaupten, aber spann gern den Bogen noch größer, wenn du magst.
Also ich meine, um bei Deutschland zu bleiben, ich bin kein Energieexperte und kann nicht den Stand der Energiewende beurteilen, geschweige denn zu prognostizieren, wann wir das hier endlich hinkriegen oder ob überhaupt, ne? Aber was ich eben halt gerne sehe, wie das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass wir auf dem Stadtwerke Impact bzw. den Super Impact Days in Lübeck sind. Und ich höre zum Beispiel zu einer Frau Anja Flötenmeier-Woltmann. Und die organisiert riesengroße Wärmeinformationstage, indem sie eben hunderte bis zu 1.000 Leute ins Publikum holt. Und dort werden die ganz normalen Ein- und Zweifamilienhausbesitzenden, ja, einmal gründlich durchinformiert zum Thema Wärmepumpe. Aber es geht nicht um Klimaschutz. Also da bin ich mir, ich war zwar da noch nicht, aber bin mir ziemlich sicher, dass das Wort Klimaschutz nicht ein einziges Mal dort fallen wird auf so einer Veranstaltung. Weil die Leute, wie man so sagt, in ihrer Lebensrealität abgeholt werden und ganz klar wissen, aha, eine Wärmepumpe ist also nicht eine Erfindung der grünen Ideologie, sondern das kann mir durchaus nützen, weil es einfach besser ist und sich langfristig ist es einfach, spare ich einfach Geld damit im Verhältnis zur Erdgasheizung. So. Wenn sich das weiter perpetuiert in der Gesellschaft, dass langsam auch diese immer wieder als Kulturkampf inszenierten ideologischen Beklemmungen mit irgendwelchen, also wo andere Länder ganz pragmatisch rangehen. Eine Heizung ist eine Heizung, ja. Also wir haben ja natürlich hier den Heiz, haben wir alles durchgespielt. Das ist ja auch nicht Zufall, dass das hier stattfindet, dass wir um so alltägliche Dinge wie eine Heizungsanlage einen Kulturkampf entfachen lassen und uns da reinziehen lassen und so weiter. Wenn das mal langsam sich rausspült, sozusagen aus der Mentalität hier in diesem Land, dann wäre, also ich glaube, das wird passieren. Es ist eine Frage, wie schnell. Und deswegen bin ich auch sehr begeistert von diesen Wärmepumpen-Informationstagen. Ja? Und das muss auf anderen eben auch noch weitergehen. Und das funktioniert ja. Ich habe auch ein sehr schönes Beispiel wirklich persönlich erlebt. Und zwar im Niedersachsen. Kleines Dorf, irgendwo in der Pampa, ja, 300 Einwohner oder sowas. Da ist auf der anderen Straßenseite ein neuer Nachbar eingezogen. Und man plauscht am Gartenzaun, wie man das so macht, ne? Und der neue Nachbar hat ein E-Auto. Und während des Gesprächs über Gott und die Welt und das Wetter und so weiter, zeigt er, ohne dass man gefragt hätte, unaufgefordert, zeigt er auf sein E-Auto und sagt, übrigens nicht falsch verstehen, ich bin kein Grüner. Und das ist für mich wirklich so eine kleine Sternstunde, weil ich denke, wahrscheinlich hat der Mann das E-Auto nicht aus Klimaschutzgründen in erster Linie zumindest gekauft, sondern weil er es einfach geil findet. Und der Klimaschutz in Anführungszeichen, gut, ein E-Auto ist jetzt kein Klimaschutz in dem Sinne, es ist nur weniger schlecht, ist klar, ne? Aber
Ja, wobei ein Argument dafür habe ich auch gehört. Ich hatte ja viele Sessions, wo es um die Folgenutzung von Batterien geht. Und ein Hauptgrund, warum wir das Elektrofahrzeug in der CO2-Bilanz immer nicht so doll abschneidet gegenüber dem Verbrenner, ist ja, du musst erstmal die Batterie herstellen, musst erstmal hier 200.000 Kilometer gefahren sein oder 100.000 zumindest, dann wird es erst grün. Aber wenn du dann die Batterie danach nochmal virtuell 500.000 Kilometer nutzt, ist alles gut. Also tatsächlich hat das mir nochmal die Augen geöffnet. In dem Augenblick, wo es da
ja.
eine Anschlussverwendung für die Batterie gibt, die dann stationär ist, braucht man auch deswegen kein schlechtes Gewissen mehr haben, dass man jetzt einfach alle an der Ampel abzieht.
Jo, abgesehen davon, dass zum Beispiel in China, habe ich gerade gehört, dass in China die ersten serienmäßig die ersten E-Autos mit einer Salzbatterie vom Band laufen.
Okay.
Salz. Nicht Lithium, Salz. Salz ist das, was überall ist.
Okay,
Das heißt,
krass.
wofür man eben halt auch nicht mehr die Erde aufbuddeln muss. Ne? Das muss man für Salz nun wirklich nicht. Und
Ja.
das ist, wie gesagt, also kein Prototyp, serienmäßig. Läuft da vom Band. Wie gut das ist, oder das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, ne? Aber allein die Tatsache, dass es stattfindet, ist schon mal sensationell.
Das ist
Genau.
krass.
So, und das ist meine Perspektive von dem Mann am Gartenzaun oder eben halt auch von den gut beratenden Wärmepumpen kaufenden Eigenheimbesitzern, dass wir innerhalb von hoffentlich wirklich wenigen Jahren diesen ganzen scheinbaren Widerspruch zwischen, ich muss irgendwie mein Leben wegen Klimaschutz irgendwie ungünstig verändern, dass das eben halt einfach überhaupt nicht mehr stattfinden kann und auch nicht von der fossilen Propaganda weiterhin angeheizt werden kann. Wenn die Leute sehen, dass eine Wärmepumpe geil ist, dann kann ich auch nicht nochmal einen neuen Heizhammer inszenieren. Das bringt nichts. Dann habe ich die Leute verloren und das soll ja auch so sein. Und wenn das, also wenn sozusagen dieser Klimaschutz und Eigennutz, wenn das immer mehr, und die technologische Entwicklung macht das ja möglich, wenn das immer mehr Hand in Hand geht, dann ist das die Entwicklung, über die ich mich zumindest hier in Deutschland sehr freue und die, glaube ich, auch hier bald wirklich etabliert sein wird.
Sehr gut. Das nehmen wir als Schlusswort, Michael. Ich sage vielen Dank fürs Interview, vielen Dank fürs Buchschreiben. Also ich fand es tatsächlich an vielen Stellen sehr schön, daran erinnert zu werden, was ich schon wieder fast vergessen hatte, aber auch neue Einblicke zu bekommen, die ich noch nie hatte. Insofern dicke Empfehlung an alle, die hier hören. Kauft euch das Buch von Michael und ich sage vielen Dank fürs Gespräch heute.
Vielen Dank dir, Klaus.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.